Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Thema heute ist einmal mehr die EPA und ihr Rollout, der seit Ende April läuft. Heute schauen wir uns die Umsetzung in der Praxis an. Und in der Leitung begrüße ich dazu Dr. Jens Lassen, Hausarzt in einer großen Hausarztpraxis in Leck in Nordfriesland. Dr. Lassen ist auch Landesvorsitzender des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands in Schleswig-Holstein. Und das qualifiziert ihn für das Gespräch heute. Er ist Teilnehmer des Feldversuchs zur EPA gewesen, obwohl er in Schleswig-Holstein sitzt und hat damit schon einige Erfahrungen mit der EPA gemacht. Wir sind gespannt und ein kräftiges Hallo in den wahren Norden, Herr Dr. Lassen.
Ja, hallo Herr Gerloff, guten Morgen aus dem wahren Norden, ne?
Genau, so sagt ja Schleswig-Holstein von sich selber, der wahre Norden. Herr Dr. Lassen, wie viele EPA haben Sie denn schon erst befüllt seit dem Start des Feldversuchs?
Mit der Frage habe ich gerechnet, deswegen habe ich es gestern Abend nochmal nachgeguckt nach der Sprechstunde. Aha. Wir sind mit unserer Praxis tatsächlich ja in die EPA eingestiegen vor dem offiziellen Start jetzt am 29. April, weil wir, obwohl wir nicht in einer der Testregionen beheimatet sind, die Möglichkeit hatten, die EPA vorab zu testen. Ich habe jetzt etwa 1500 Erstbefüllungen gemacht jetzt, seitdem wir seit dem Februar dabei sind.
1500. Und wie viel Aufwand steckt hinter so einer Erstbefüllung?
Naja, wenn das erstmal läuft und die Wege eingetrampelt sind, dann funktioniert das irgendwann. Aber wir sind dann direkt bei einem sehr interessanten Punkt. Denn Sie müssen sich klar machen, dass das natürlich alles andere als einheitlich ist von Praxis zu Praxis und PVS zu PVS. Also wo kommen denn zum Beispiel die Daten her, die ich erst befüllen möchte? Das sind ja einmal Daten, die mir von extern zugeleitet werden, also zum Beispiel der Laborbefund im PDF-Format, den ich dann als veranlassende Praxis ja hochlade, oder aber auch Daten, die ich selber in der Praxis generiere, Beispiele also die Ergebnisse von EKG-Untersuchungen oder Ultraschallbilder zum Beispiel. Und Sie müssen als allererstes mal hinbekommen in Ihrem ganz individuellen Setting, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt zu einer irgendwie gearteten Automation. Und das ist der eigentliche Aufwand, diese Wege halt zu finden, damit Metadaten befüllt werden, damit der Upload dann wirklich am Ende überhaupt erstmal automatisiert erfolgen kann.
Kurze Rückfrage. Bilder, also Ultraschallbilder laden Sie noch nicht hoch, ne, sondern nur die Befunde, oder?
Ja.
Weil eigentlich dürfen ja keine Bilder oder sollen bis jetzt noch keine Bilder da rein, oder ist es doch irgendwo möglich?
Genau, also wir müssen ja unsere Arztbriefe hochladen, also im Prinzip den Befund, wenn wir jetzt für jemanden einen Ultraschall machen würden. Wir müssen Laborbefunde hochladen und wir müssen halt auch Befundberichte aus allen nicht-invasiven im hausärztlichen Bereich jetzt zum Beispiel tätigen Dingen hochladen. Und halt die Befundberichte aus bildgebender Diagnostik. Theoretisch gäbe es auch sogar schon natürlich die Möglichkeit, ein Ultraschallbild in PDF-Format umzuwandeln, was natürlich irgendwie technisch wieder sinnbefreit ist. Aber die Möglichkeit würde bestehen. Aber man bemüht sich jetzt halt erstmal natürlich das zum Laufen zu kriegen, was wichtig ist. Und das ist der Informationsaustausch. Und also insofern laden wir momentan die Befunde hoch, ne?
Okay. Ja, wenn Sie haben jetzt gesagt, wenn die Pfade mal ausgetrampelt sind, also wenn die Automatisierung halbwegs klappt, ist das Befüllen oder das Erstbefüllen von Akten dann ein Geschäft oder kann es das sein für eine Hausarztpraxis? Lohnt sich das oder sehen Sie das eher skeptisch?
Naja, also wir müssen uns ja einmal die Frage stellen, wofür wir das machen. Also wir haben ja mit einem riesen Digitalisierungsprojekt zu tun, was wir als Hausärztinnen und Hausärzte ja auch dezidiert unterstützen, denn wir merken ja in unserem Alltag, dass wir tatsächlich die EPA brauchen. Also wir faxen irgendwie Befunde durchs Land, wir fragen am Telefon nach irgendwelchen Arztbriefen, die nicht per Post gekommen sind, wir vermissen das EKG vom Kollegen oder von der Kollegin und das ist ja erstmal also eine große Motivation, da dieses Thema in Gang zu bringen. Von einem Geschäft kann man nicht reden, denn es ist tatsächlich ja momentan mit viel Aufwand noch vergesellschaftet, diese EPA zum Laufen zu bringen. Das heißt also, man muss an der Stelle schon ehrlich sagen, die Praxisteams machen das ja on top zu dem, was sie ohnehin ohne jede Langeweile im Alltag tun. Und insofern denke ich schon, an dem Punkt ist es fair, dass die Ärztinnen und Ärzte irgendwo dann auch beteiligt sind an dem Aufwand, den sie haben für ihren Anteil an dem gängig Machen der EPA.
Mhm. Es ist ja so, dass der Professor Lauterbach, der Ex-Gesundheitsminister, kurz vor seinem Abschied den Hochlauf der EPA ja dann ausgerufen hat. Mit festem Zeitplan für die verbindliche Einführung der Akte bis Oktober und mit ersten Sanktionen ab Januar. Das wird ja die neue Bundesregierung auch laut Koalitionsvertrag auch so weiter verfolgen. Herr Dr. Lassen, nach den ersten Monaten Erfahrung mit der EPA, würden Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen empfehlen, jetzt damit zu beginnen oder soll man sich ruhig noch ein bisschen Zeit lassen?
Also Sie wissen, dass die EPA am 29. April gestartet ist. Ab 1. Oktober wird die Nutzung verpflichtend und man hat jetzt ja zum Glück gehört, dass es keine Sanktionierung während des laufenden Jahres geben soll für die Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht mit eingestiegen sind. An dem Punkt kann man ja immer noch mal wieder betonen, ich glaube, es macht grundsätzlich keinen Sinn, Ärztinnen und Ärzte zu sanktionieren für etwas, was sie nicht tun. Wenn man ein Produkt hat, das man ins Rennen wirft, jetzt in Form von BMG, Kassen und Gematik, was funktionell ist und was gut ist und was den Praxen hilft, dann wird man die Praxen nicht bitten müssen, das zu nutzen, sondern werden sie es von ganz alleine tun. Ich würde aber dennoch, um auf Ihre Frage dann zurückzukommen, natürlich den Kolleginnen und Kollegen raten, sich jetzt damit zu beschäftigen, denn die EPA ist es wert, sich mit ihr zu beschäftigen und die Vorteile überwiegen. Wir sind momentan an einem sehr frühen Punkt in diesem Riesenprojekt. Wir sind auch noch, ja, wenn wir mal uns ehrlich machen, an einer Phase, wo wir alle fleißig uploaden. Das heißt also, wir packen Befunde rein, wir packen Laborbefunde rein, wir packen Arztbriefe rein. Wir sind ja noch gar nicht so an dem Punkt, dass wir jetzt, wenn ich jetzt auch gerade an meine Praxis denke, irgendwie groß konsumiert hätten im Bereich der EPA, sondern wir befüllen ja momentan. Und es gibt ja noch nicht so viele Kolleginnen und Kollegen, die überhaupt bisher befüllt haben. Deswegen war der Nutzen jetzt immer erstmal das technische Kennenlernen des Vorgangs, aber noch nicht so der Informationsgewinn. Das wird sich jetzt natürlich in den nächsten Wochen ändern, wenn es immer mehr Praxen gibt, die EPA mitbefüllen. Also insofern, ich würde die Beine in die Hand nehmen und damit jetzt mal starten.
Gut. Dann, wenn ich jetzt eine Praxis hätte, wie müsste ich mich denn vorbereiten und mein Team, damit ich guten Gewissens und ohne Pannen einsteigen kann? Was ist da zu tun?
Naja, einmal gibt es die Basics. Also Sie brauchen halt einen funktionierenden Zugang zur Telematikinfrastruktur. Den haben Sie nun gezwungenermaßen, sonst sind Sie ja auch mit EAU und E-Rezept schnell am Ende. Ja. Und Sie brauchen natürlich einen PVS-Hersteller, der Ihnen EPA-Modul ausgeliefert hat und KOB-Prüfung geschafft hat und solche Dinge. Wenn Sie dann also Ihr Handwerkszeug beisammen haben, um EPA machen zu können, dann brauchen Sie natürlich irgendwie eine kurze Besprechung im Team und ein Kennenlernen der Funktion. Ob das jetzt über einen Webcast des PVS-Herstellers oder ob das über jemanden in der Praxis ist, der das nun macht und sich da einarbeitet und es den anderen zeigt, da werden viele Wege nach Rom führen. Das brauchen Sie als erstes. So, und dann haben Sie also die technischen Voraussetzungen und haben ein Team, das mit den Funktionen des PVS umher kann. Und dann kommen wir wieder auf den Punkt zurück, den ich vorhin schon mal geschnitten hatte. Sie haben dann halt ja Laborbefunde, die per PDF eingehen, wenn sie abgerufen werden. Und Sie haben zum Beispiel ein EKG, das Sie schreiben. Und Sie möchten natürlich nicht die Situation haben, dass Sie jedes Mal für diese Daten, wenn sie dann hochgeladen und wenn sie erhoben wurden und sie hochgeladen werden sollen, dass Sie dann immer händisch die Metadaten ausfüllen müssen. Sie wollen also nicht jedem Laborbefund morgens sagen, hallo, du bist ein Laborbefund, du kommst aus der Praxis Dr. Lassen und du wurdest bei dem und dem Labor erhoben und das ist das Datum. Das heißt also, Sie müssen irgendwie einen Automatismus herstellen, dass die Metadaten für wiederkehrende Befunde automatisch eingepflegt werden, damit der Upload nachher automatisch erfolgt. Und das ist der Punkt, den Sie als erstes klären sollten. Und da ist halt die volle Bandbreite da. Es gibt unterschiedliche Systeme für das Erstellen von EKGs. Es gibt unterschiedliche Labore. Wir bekommen manchmal vielleicht einen Pathologiebefund, weil wir irgendwie was exzidiert haben. Und dann ist immer erstmal dieses Metadatenthema zu klären. Aber dieser Weg lässt sich ja finden. Und wenn Sie das haben, dann kann der Upload losgehen.
Na dann, mit welcher Praxissoftware arbeiten Sie denn eigentlich?
Ich bin ja nun hier Schleswig-Holsteiner und nutze dann wie viele Kolleginnen und Kollegen hier oben Medisoftware aus Kiel. Das ist das Programm von Herrn Meinke. Darüber bin ich sehr froh, denn ich habe nun während der gesamten Zeit immer einen sehr guten Kontakt dort zu den Entwicklern halten können. Und wir haben da so ein ganz gutes Verhältnis entwickelt, sodass ich aus der Praxis die relevanten Themen beisteuern kann, die den Kollegen dort vielleicht nochmal so einen Hinweis geben. Und die sind dann auch tatsächlich an dem manchmal da und müssen mir halt sagen, wo meine ärztliche Fantasie mit den Realitäten der Technik nicht in Einklang zu bringen sind. Also ich glaube, wir haben da hier in Schleswig-Holstein an dem Punkt ein ganz gutes Miteinander gefunden, was sehr produktiv war.
Okay. Und wie lief das dann? Also Sie sagen, es war sehr produktiv. Gab es denn am Anfang mit den Aktensystemen Ärger? Also ich kann mich erinnern, irgendwo hatte der Herr Meinke, über den Sie jetzt gerade gesprochen haben, sich dazu auch geäußert im Qualitätsring medizinischer Software, glaube ich. Und da hatte er sich ziemlich verärgert gezeigt, wie schlecht der Start im Januar vorbereitet gewesen sei. Und das sei eben nicht Schuld der PVS-Anbieter gewesen. Die sind ja sonst meistens der Buhmann, wenn es darum geht, warum die Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht vorangeht. Wie lief das da in Ihrer Praxis?
Ich bin ja nun zu einem sehr frühen Zeitpunkt in die EPA gestartet und habe natürlich die Punkte auch bemerkt, die vielen Kolleginnen und Kollegen bemängelt haben. Also es gab zum Beispiel einen Aktenanbieter, wo dann über eine lange Zeit grundsätzlich nur jeder fünfte Upload funktioniert hat. Völlig unabhängig dessen, was sie da hochladen wollten. Und da muss man an der Stelle sich dann auch ehrlich machen, da sind die PVS-Hersteller dann natürlich auch machtlos, wenn der Aktenanbieter dann streikt. Und das ist auch heute noch immer mal wieder da, so wie sie Rise nehmen. Vorgestern gab es da auch nachmittags lange Probleme beim Upload und so. Und man hat dann natürlich immer so einen inneren Wohlwollen, aber knirscht so mit den Zähnen, weil man denkt, Mensch, wir sind jetzt in der Phase, wo wir das im Prinzip in die Breite bringen wollen. Und wir sollten jetzt möglichst mit wenig Problemen konfrontiert sein, ne? Aber klar, also das gab am Anfang schon Probleme, einmal so rein technischer Natur. Also Upload funktionierte nicht. Aber ich habe dann halt auch so die ganzen Kinderkrankheiten am Anfang bemerkt. Zum Beispiel, dass das PDF, was mir mein Labor mit den Laborbefunden jeweils pro Patient geliefert hat, nicht uploadfähig war, weil es dann mit dem PDF-Format und der EPA-Kompatibilität ein Problem gab. Und ich bin mir sicher, dass das eine Situation ist, in der jetzt viele Praxen gerade stecken. Aber da muss man sagen, zieht es jetzt einmal gerade, kümmert euch jetzt am Anfang einmal drum, dann läuft es halt auch.
Also was muss man dann tun? Also jetzt ein PDF-Format anders gestalten, da würde ich mich etwas schwer tun, ehrlich gesagt.
Ja, das können Sie als Ärztin und als Arzt natürlich im Regelfall nicht, wenn man da nicht einen besonderen Hintergrund hat. Aber dann ist die Praxis häufig dann tatsächlich, und das ist ja das, worauf wir auch immer wieder hinweisen, in so einer Mittlerrolle zwischen PVS-Hersteller und Labor, und macht dann auf Probleme aufmerksam und versucht irgendwie eine Lösung herbeizuführen. Also das die Situation gibt es dann schon.
Okay, also braucht man auch ein bisschen Geduld.
Ja, und so viel nochmal zum Thema Erstbefüllung ist ein Geschäft. Also wir sind da vielleicht auch irgendwie so eine Art Klempner gewesen jetzt in den ersten Wochen, die dann im Prinzip wirklich geguckt haben, was geht und was geht nicht. Ja. Und die dann im Prinzip den Fingerzeig gemacht haben und das mit so einem produktiven und guten Hintergrund.
Okay, aber gut, davon profitieren natürlich jetzt die anderen Kollegen auch.
Und anders geht es ja auch nicht. Also man verlangt da wirklich auch viel. Also man muss sich den Punkt immer wieder klar machen. Es gibt unendlich viele PVS-Hersteller. Es gibt ganz, ganz viele Stellen, die Befunde liefern in die jeweilige Praxis individuell des Praxis PVS. Und das muss dann erstmal alles irgendwie zusammengehen mit der EPA. Also das ist ja jetzt nicht alles aus einem Guss, sondern es ist ein Puzzle. Und das muss erstmal den Weg finden.
Dann kommen wir jetzt mal zum täglichen Doing. Sie haben das ja zum Teil auch schon angedeutet. Nehmen wir mal an, Sie haben einen Patienten untersucht. Es gibt eine Verdachtsdiagnose, es gibt ein EKG, es gibt einen Laborbefund, eine Überweisung zum Kardiologen und eine Verordnung. Was davon spielen Sie in die Akte?
Fangen wir vorne an. Also die MFAs würden ja das EKG schreiben. Das machen sie nicht bei mir im Sprechzimmer, sondern im Labor der Praxis. Und in dem Moment, wo dann das EKG wird dann ja einmal in der Software entsprechend abgelegt. Also wir haben halt ein Programm, was halt unsere EKGs und die Langzeit-EKGs, die Langzeit-Blutdruckmessung und die Lungenfunktion, die Spirometrien also archiviert. Aber die werden gleichzeitig natürlich dann jetzt als PDF ins PVS exportiert. Denn das PVS kann natürlich nur aus sich selber uploaden. Das kann ja jetzt nicht irgendwie aus einer Drittsoftware noch einen Upload durchführen. Also wird dieses PDF mit dem EKG automatisch abgeloadet in dem Moment, wo es importiert wird. Dann nehmen wir dem Patienten Blut ab, am nächsten Morgen oder je nachdem abends, je nachdem wann die Laborwerte in der Praxis eintreffen, rufen die Mitarbeiterinnen die Laborwerte ab. Die PDFs werden durch das Labor bereitgestellt mit den Patienten individuellen Daten und wiederum ins PVS importiert und der Upload erfolgt dann jetzt mittlerweile auch automatisch.
Vollautomatisch, also da müssen Sie gar nichts mehr anstoßen tatsächlich.
Ja, also wenn man in der Situation hat, dass die Metadaten korrekt befüllt sind, und automatisch befüllt werden, eine Situation, die wir jetzt in meiner Praxis mittlerweile logischerweise haben, dann werden die abgeloadet automatisch. Wie soll es auch anders sein? Stellen Sie sich vor, wir nehmen jeden Tag 60 bis 70 Patienten Blut ab. Stellen Sie sich mal vor, ich müsste jeden Morgen den MFAs sagen, so einer muss jetzt hier erstmal die Metadaten von 70 Laborbefunden ausfüllen. Also dann hätten wir mit der EPA ganz andere Sorgen, ne?
Oh ja, das könnte wohl sein, ja. Also das ist tatsächlich schon mal ganz gut jetzt im Ablauf geklärt, oder nicht nur geklärt, sondern es läuft.
Das läuft, genau, an den Punkten. Also automatisiert bei uns laufen jetzt die technischen Untersuchungen, die ich gerade eben genannt hatte, und der Upload der Labordaten. Und natürlich würde ich jetzt meine Behandlungsdokumentation, also wenn ich mir einen Hinweis zur Anamnese aufschreibe oder einen Untersuchungsbefund oder mir einen Hinweis mache, worauf ich als nächstes Mal denken möchte in der Patientendatei, der wird natürlich per se erstmal nicht abgeloadet, weil dann würde auch, erstens gibt es keine medizinische Notwendigkeit, das zu tun. Zweitens sind es nicht die Anforderungen an die EPA. Und drittens wird so eine Akte dann auch total schnell übersichtlich, wenn wir uns nicht auf das beschränken, was wirklich auch die anderen Kolleginnen und Kollegen beziehungsweise auch der Patient wissen möchte und wissen soll.
Verdachtsdiagnosen?
Also Diagnosen finden den Weg ja in die EPA über die Krankenkassen, die Abrechnungsdaten bereitstellen. Das ist übrigens was, was man jetzt momentan auch tatsächlich in den EPAs der Patientinnen und Patienten sieht. Einige Kassen stellen schon Leistungsdaten bereit im PDF-Format. Also wenn man dann mal nachguckt, was da so in der EPA drin ist, dann hat man bisher eigentlich immer nur so die eigenen abgeloadeten Dinge gefunden. Die kannte man natürlich schon, aber manchmal ist da dann auch so ein Eintrag von der Krankenkasse, die dann zum Beispiel die abgerechneten Ziffern oder die abgerechneten Diagnosen oder die übermittelten Diagnosen und auch die Medikamentenverordnung und Hilfsmittel auflisten. Das ist je nach Kasse sehr unterschiedlich, wie ausführlich das ist und auch in welcher Art und Weise. Das ist nicht einheitlich.
Die Überweisung brauchen Sie natürlich nicht. Einen Arztbrief an den Kardiologen würden Sie vielleicht nicht schreiben, weil das auf der Überweisung schon steht, oder schreiben Sie tatsächlich einen Arztbrief auch an den Kardiologen?
Wir kommunizieren ja im Rahmen der Zuweisung über eine Überweisung und jetzt im Rahmen von einem komplexen Geschehen vielleicht nochmal maximal mit einem Telefonat. Was wir aber ja zum Beispiel häufig machen im hausärztlichen Bereich ist, dass wir so Auftragssonografien machen. Machen wir in meiner Praxis relativ häufig, wenn die Kolleginnen und Kollegen selber nicht sonografieren und wir machen dann zum Beispiel eine Art Dumm, dann würden wir natürlich dann den Brief, den wir erstellen und den wir per KIM an die Praxis übermitteln, dann ergänzend natürlich auch in der EPA hochladen.
Und die Verordnung, die läuft dann später erst ein, wenn das E-Rezept in der Apotheke eingelöst wird, oder?
Nein. Sie sprechen die EML an, die elektronische Medikationsliste.
Genau.
Momentan sicherlich das spannendste EPA-Tool, was wir intensiv nutzen. Wir haben gerade 4 Wochen Urlaubsvertretung für 5 Praxen hinter uns und haben jetzt zum ersten Mal dann tatsächlich bemerkt, dass uns dieses Tool wirklich sehr gut hilft. Also um Ihre Frage zu beantworten, ich mache ein E-Rezept für den Patienten, zum Beispiel über ein Antibiotikum oder ein Schmerzmittel. Dann signiere ich dieses E-Rezept digital mit meinem EHBA auf dem üblichen Wege. Es ist völlig egal, auf welchem Weg ich das distributiere, ob ich das jetzt EGK mache, ob ich einen Barcode ausdrucke. Dieses Rezept findet dann den Weg automatisch in die EML. Das ist da 10 Sekunden später drin. Und ich sehe dann, wenn ich EPA-Zugriff habe für den Patienten, in der EML alle per E-Rezept erfolgten Verordnungen seit Bestehen der Akte. Also nicht seit meinem jetzigen EPA-Zugriff beim Einlesen der EGK, sondern in dem Moment, wo ich in die EPA rein kann, sehe ich quasi während der gesamten Lebensdauer der Akte die verordneten Medikamente. Ich sehe, wer sie verordnet hat. Ich sehe, wann sie verordnet wurden und ich sehe auch, wann sie in der Apotheke abgegeben wurden und ich sehe sogar auch, in welcher Apotheke.
Und das grüne Rezept, kann man das auch schon als E-Rezept machen? Also ja, zwei verkäufliche Medikamente?
Ja, Sie haben die Möglichkeit, also jetzt erstmal ganz grundsätzlich Privatrezepte auch elektronisch zu verordnen.
Ah ja, okay.
Und die erscheinen dann dort auch, was natürlich immer wieder ein Problem ist, auch gerade in den Stichwort Urlaubsvertretung, wenn Sie in Vertretung ohne irgendwie große Vorinformation BTMs verordnen sollen, wäre das natürlich ein Punkt, wo eine elektronische Medikationsliste extrem nützlich wäre, wenn wir dann auch BTM-Verordnungen sehen würden. Die erfolgen ja leider, wie man immer wieder vernimmt, ja nun offenbar noch viel länger als geplant, papiergebunden, was absolut zu bedauern ist und wo man sicherlich nochmal überlegen sollte, ob man das tatsächlich so möchte. Das wäre möglich, also wenn ich ein grünes oder halt ein blaues Privatrezept, wie auch immer, elektronisch verordne, dann sehe ich das in der E-Mail.
Und wie ist diese Medikationsliste in der Akte hinterlegt? Also ich habe jetzt von Praxen gehört, das sei auch als PDF hinterlegt, aber das ändert sich ja ständig. Wie ist das bei Ihnen?
Also die EML ist ja ein klassisches Download-Feature der EPA. Also in unserem PVS gibt es einen Button, ich bin in der Patientenakte drin, habe unter der Voraussetzung, dass ich EPA-Zugriff habe. Sie wissen, den bekomme ich für 90 Tage, wenn ich die EGK eingelesen habe oder wenn der Patient mir aktiv in seiner EPA-App dauerhaften Zugang ermöglicht, dann klicke ich auch den EML-Button und dann geht ein Fenster auf und dann habe ich da drin aber noch verschiedene Funktionalitäten. Ich könnte dann ein dort enthaltenes Medikament nochmal neu verordnen oder ich könnte es auch von dort zum Beispiel in den bundeseinheitlichen Medikationsplan, den ich für den Patienten führe, übernehmen. Okay. Nicht reines eines anschauen, sondern ich kann damit auch Dinge machen. Das ist ein ganz spezieller, ganz interessanter Punkt. Die Patienten sind manchmal überrascht davon, was man so erfährt. Also das macht, wir haben nun beileibe kein Interesse, irgendwie in der Gesundheitshistorie der Patienten rumzustochern und zu gucken, wo die sich so rumtreiben, wer sonst noch so Sachen verschreibt. Aber man sieht dann teilweise, dass Patienten zum Beispiel bei einem Facharzttermin waren. Ich hatte das neulich bei einer Patientin, die wegen orthopädischer Beschwerden entsprechend beim Facharzt war, dort eine Medikation verordnet bekommen hat. Ich die auch in der EML gesehen habe, aber sah, das E-Rezept ist offen, das ist überhaupt nicht abgeholt worden. Und wir sprachen dann drüber und die Patientin erfuhr quasi auf diesem Wege, dass es da noch überhaupt eine Verordnung gibt, die vorgesehen war. War dann vom Kollegen im Brief alles korrekt wiedergegeben, hat er bestimmt auch gesagt, war aber an der Patientin vorbeigegangen. Und das sind dann so ganz spannende Momente.
Ah ja, okay. Dafür ist also die EML tatsächlich ganz nützlich. Gibt es da auch datenschutzkritische Momente, sagen wir mal, wenn es dann um vielleicht eine psychiatrische Diagnose geht, F-Diagnosen oder so, wo dann die Patienten ein bisschen unangenehm berührt sind, wenn sie merken, oh, der weiß da ja was, was ich eigentlich gar nicht möchte, dass er das weiß.
Also die Patientinnen und Patienten haben zur Hausarztpraxis ja tatsächlich eigentlich immer ein sehr, sehr tiefes Vertrauensverhältnis. Also im Alltag spielt es in meiner Wahrnehmung eigentlich eine absolut untergeordnete Rolle, dass es auf Patientenseite so den Wunsch gibt, ein psychiatrisches Problem zu umschiffen. Das ist eher so, dass wir, glaube ich, ein Ort sind, wo das eher dann nochmal aktiv angetragen wird. Gleichwohl hat natürlich die EPA in Verbindung jetzt mit psychiatrischen Diagnosen, also das berühmte Stichwort F-Diagnosen, schon nochmal einen besonderen Berührungspunkt, denn diese sogenannten hochsensiblen Daten, wie jetzt psychiatrische Diagnosen und Befunde oder auch Befunde zu sexuell übertragbaren Infektionen oder Schwangerschaftsabbrüchen, erfordern natürlich, wenn man da jetzt einen Brief hochladen würde oder so etwas, nochmal das Einverständnis des Patienten. Der muss dann darauf hingewiesen werden. Und ansonsten kann man an dem Punkt ja immer nochmal wieder betonen, diese Akte ist die Akte der Patientinnen und Patienten. Sie haben die Hoheit darüber. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, auch die EML ja mittlerweile selektiv abzuschalten. Sie haben die Möglichkeit, bei Ihrem Verordner um ein Papierrezept zu bitten. Dann wird ein Medikament nicht in der EML auftauchen. Und natürlich kann jeder, dem dieses EPA-Thema über den Kopf wächst oder dem es fremd ist, auch ja dann bei der Krankenkasse seine EPA wieder, ich nenne es mal, abbestellen.
Sie haben eben beschrieben, dass Sie die Daten aus der Medikationsliste in den BMP übernehmen können, in den Medikationsplan. Der Medikationsplan in der Akte, der ist ja jetzt erstmal für ein Jahr nochmal zurückgestellt worden. Ist das ein großer weiterer Schritt, wo die EPA dann nützlicher wird, oder ist das eigentlich mit der guten Liste gar nicht so unbedingt ganz notwendig?
Nein, also die EML, also die jetzt vorhandene elektronische Medikationsliste, wird den EMP, also den elektronischen Medikationsplan, der ja in der EPA 3.1 voraussichtlich dann hoffentlich nächstes Jahr das Licht der Welt erblicken wird, beileibe nicht ersetzt. Also Das ist sicherlich ein zentraler Punkt, das Medikationsmanagement der Patientinnen und Patienten, in dem wir als Hausärzte sicherlich einen ganz führenden Punkt haben. Momentan besteht die Möglichkeit, einfach einen bundeseinheitlichen Medikationsplan hochzuladen. Das ist jetzt wie eine Krücke, um überhaupt eine Info zu den Medikamenten neben der EML in der EPA zu haben. Aber wir müssen definitiv den Weg weitergehen hin zu einem übersichtlichen Medikationsmanagement für Haus- und Fachärzte. Der EPA, ganz definitiv.
Dann kommen wir noch einmal kurz zurück zu den Metadaten. Sie haben gesagt, also bei Laborbefunden oder so, da müssen wir gar nicht mehr viel eintragen oder vielleicht sogar gar nichts, weil das alles schon automatisiert ist. Von manchen Praxissoftwareherstellern hatte ich die Befürchtung gehört, dass manche Kollegen vielleicht jetzt am Anfang das machen, aber dann mit der Zeit das vielleicht auch schleifen lassen könnten. Gut, wenn das automatisiert ist, dann muss man ja nicht viel schleifen lassen, das läuft ja dann. Aber vielleicht läuft es nicht in allen Praxisprogrammen tatsächlich so gut wie bei Ihnen. Was würden Sie da empfehlen? Also wenn man da bei jedem Befund noch irgendwas eintragen muss oder gibt es da Aufklappmenüs oder wie kann man sich das vorstellen und lohnt sich da der Aufwand oder müssen die Anwender da auf die Softwarehäuser zugehen und sagen, Leute, macht mir da einen anständigen Prozess?
Also ich bin, was das automatisierte Befüllen der Metadaten angeht, da in einer sehr komfortablen Situation, weil mein PVS das absolut funktionell umgesetzt hat und weil das ein zentraler Punkt in der Einführung der EPA dort war. Also diesen Weg einfach zu halten. Ich höre aber natürlich von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass das durchaus anders geht und dass viel händische Arbeit zurückbleibt. Und ich glaube, dass Einigkeit herrscht, dass EPA und der Informationsfluss in der EPA nur dann funktionieren kann, wenn diese Upload-Geschichten im Hintergrund und möglichst absolut automatisiert erfolgen. Und die Metadaten sind dafür ja nun eine zentrale Stelle. Wenn Sie die Metadaten eines Upload-Dokuments nicht korrekt befüllt haben, dann funktioniert der Upload nicht. Also Sie können nicht in die EPA uploaden, ohne ein Mindestmaß an Metadaten ausgefüllt zu haben, nämlich die Ärztin, den Arzt, der diesen Befund verantwortet, den Leistungserbringer, das Datum, wo er erhoben wurde, die Art der Praxis und die Dokumentenart. Und wenn Sie das händisch machen müssen, dann wird es dazu führen, dass die Praxen das dann im Zweifel eher nicht hochladen. Insofern sind da alle in der Pflicht. Ne? Also die Praxis hat ein Interesse, ihrer Verpflichtung nachzukommen. Vor allen Dingen aber haben natürlich auch die Stellen, die uns mit den PDFs beliefern, also Stichwort Pathobefunde, Laborbefunde etc., dass wir da natürlich zu einem Weg kommen, dass das erstens kompatible PDF-Formate sind, die in die Praxen geliefert werden. Mhm. Und zweitens, dass es dann eine PVS-seitige Ausfüllmöglichkeit der Metadaten gibt. Was man natürlich sich immer wieder klar machen muss, wenn man jetzt ein inkompatibles PDF-Format hat, für die PVS-Hersteller ist das immer relativ kritisch, dann daraus irgendwie ein PDF-A zu machen, weil sie formell ja einen medizinischen Befund anfassen müssen. Das tun sie natürlich nicht gerne. Das müssten wir dann wiederum abnicken und das kann es mit Sicherheit auch nicht sein, dass wir irgendwie da EHBA signieren, dass Dokument A mit Dokument B gleich ist. Von Dogmatik und KBV war daher bisher nie was Offizielles zu hören. Aber wir sind darauf angewiesen, dass es in den Praxen einfach ist, damit diese Akte läuft. Und uns ist völlig klar, dass wir momentan hier und da noch ein Ruckeln haben, weil wir sind am Beginn. Ja, wir haben dort 2 Wochen EPA auf der Uhr für die allermeisten Praxen denn überhaupt. Das muss sich aber so einruckeln, damit das dann am Ende auch eine Erfolgsgeschichte ist.
Haben Sie denn schon das Gefühl, jetzt 2 Wochen nach dem Upload, dass sich da verschiedene Kollegen an einer Akte schon beteiligt haben und dass da dann Informationen zusammenlaufen? Vielleicht sogar schon so viel, dass es unübersichtlich wird? Oder ist das wirklich noch ziemlich jungfräulich alles?
Ja, zweiteres. Also da ist noch gar nichts unübersichtlich. Da finde ich momentan noch meine eigenen Daten, aber ich hatte gerade die lange Urlaubsvertretung der Kollegen erwähnt. Also die haben nur nicht aus dem Urlaub die EPAs befüllt.
Aha. Gut, Privatpatientenakten gibt es noch keine, oder?
Es gibt vereinzelt PKV, die das anbieten. Also ich glaube, die erste EPA hatte die Allianz PKV bereitgestellt. Das Verfahren ist ja ein bisschen anders. Die Patientinnen und Patienten kommen ja nun nicht mit der EGK, die wir stecken können, um EPA-Zugriff zu erhalten. Deswegen gibt es diesen Online-Check-In in der PKV-App der Versicherten. Die scannen dann im Prinzip so einen QR-Code bei uns in der Praxis und wir bekommen dann von der PKV via KIM die Nachricht, dass das quasi wirklich so dieser Mensch ist. Und dann hätten wir die theoretische Möglichkeit, auch eine PKV-EPA zu befüllen. Genauso wie wir das auch für einen GKV-Patienten und Patienten machen. Aber das System, würde ich mal ganz realistisch sagen, lebt tatsächlich noch nicht. Das ist nicht verbreitet und ich habe die Situation bei mir halt tatsächlich auch noch nicht gehabt. Und natürlich EML wäre klinisch tot im Bereich der PKV noch, weil ich schon den Eindruck habe, dass die meisten Praxen Privatrezepte tatsächlich papiergebunden noch ausgeben.
Dann kommen wir langsam zum Schluss. Ein Problem oder ein Themenfeld bei der EPA ist ja immer wieder die Aufklärung der Patienten. Wie gut wissen Ihre Patientinnen und Patienten Bescheid? Mussten oder müssen Sie da viel erläutern? Oder haben die Kassen da vielleicht doch schon mal ein bisschen was an Aufklärung geleistet?
Also es ist ein spannender Punkt, die Rolle der Patientinnen und des Patienten in der EPA. Momentan würde ich das schon noch so ganz, ganz passiv wahrnehmen. Also ich habe selten Patienten, die mir berichten, Mensch, ich habe jetzt irgendwie hier mein Laborbefund in meiner EPA-App gefunden, das wow und so. Also das sind noch so ganz seltene Momente, die man hat. Wir weisen unsere Patientinnen und Patienten mittlerweile darauf hin, wenn sie gerade auch häufig im Gesundheitswesen und an vielen Stellen unterwegs sind, dass es sinnvoll sein kann, tatsächlich sich mal mit dem Thema EPA-App zu beschäftigen. Weil natürlich die Patienten dann viel besser auch selber ihre Befunde mitkommen und die dann irgendwo auch anders besser beibringen können. Datenschutz ist ein Thema. Also wir haben halt den blutenden Aushang und wir haben auf dem Tresen halt den Hinweis auf die EPA. Und in der Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten ist das Thema auch noch still. Ich würde aber auch sagen, die Patientinnen und Patienten sind natürlich von Krankenkassenseite da jetzt auch nicht mit ausgiebigen Informationen konfrontiert gewesen. Also das hat, glaube ich, noch ganz gutes Potenzial, die Informationskampagne seitens der Kassen.
In der Tat, ja. Nach dem Aushang wollte ich Sie gerade fragen, da sind Sie mir zuvorgekommen. Wenn Sie jetzt so ein bisschen, kommen wir mal zu einer kleinen Zwischenbilanz. Welche Anwendungen, die es jetzt noch nicht gibt, sollten in die EPA möglichst schnell integriert werden, weil sie im Alltag wirklich weiterhelfen würden?
Der elektronische Medikationsplan, ganz klar. Das ist sicherlich ein großer Punkt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass tatsächlich das Bereitstellen von den Bilddaten von bildgebenden Untersuchungen Punkt wäre, wenn man sich vorstellt, man hätte aus dem Krankenhausaufenthalt ein Röntgenbild Thorax, worauf man zugreifen könnte. Ich würde ganz klar auch nochmal den Punkt nennen, wir sollten uns nochmal Mühe geben, dass wir mit dem BTM-Rezept weiterkommen, auch im Hinblick auf die EML, weil das für die Praxen ein relevanter Punkt ist.
Und Labordaten strukturiert, Impfpass? Ja, oder ist das alles sekundär?
Naja, also da sprechen Sie einen absolut wichtigen Punkt an, der aber ja erfordert, dass wir einen technischen Schritt weitergehen, hinweg vom PDFA-Sammelbecken plus Metadaten hin zu einer Struktur mit wirklichen Daten. Und natürlich ist, wenn man den Punkt bespricht, sind noch ganz andere Dinge dann zu fordern und auch zu wünschen. Ne?
Was hat Sie denn in den ersten 4 Monaten mit der EPA besonders geärgert und was hat Sie positiv überrascht?
Ja, geärgert so richtig hat es mich nicht. Es war eher lästig, am Anfang die Dinge zum Laufen zu bekommen. Es war halt auch lästig, dass man dann dachte, man hätte es am Laufen und dann funktioniert halt mal ein Aktenanbieter nicht. Und man hat halt gemerkt, dass das natürlich auf eine MFA-Truppe trifft, die E-Rezept-leiterprobt war. Das heißt also so, Digitalisierungsmaßnahmen im Gesundheitswesen haben ja aufgrund ihrer Durchführung von oberer Stelle häufig nicht so eine blanke Erfolgsgeschichte. Und MFAs legen die Stirn in Falten, wenn man dann sagt, hey Leute, heute fangen wir mit EPA an. Das hat sich jetzt beruhigt. Und es bringt mir einfach Spaß. Und das muss man in den Vordergrund stellen. Absolut kleinen Beitrag dabei geleistet zu haben, dass so ein Projekt irgendwie mit vorangeht. Denn ich glaube, dass uns das am Ende wirklich nützen wird. Wenn ich mir vorstelle, ich kann vielleicht irgendwann wirklich mal sagen, so zeig mir mal die letzten 3 EKGs. Ich muss das mit heute vergleichen und so. Und zeig mir mal die Laborwerte vom Orthopäden oder vom Kardiologen. Und ich importiere mir die hier in meine eigene Laborliste. Die Möglichkeiten sind schon gut, da sind wir aber leider noch nicht.
Ihr Team ist top, nehme ich an, oder? Wenn sie schon leiterprobt sind aus der E-Rezept-Einführung, oder ist das eher schwierig, da neue Anwendungen reinzukriegen?
Also was eine Praxis ohne MFAs und ohne Team wird, ist, das können Sie sich vorstellen, nämlich gar nichts. Und meine Truppe ist tatsächlich, was diese ganzen Digitalisierungsdinge angeht, die kennen das. Und wir haben in verschiedenen Modellprojekten früh E-Rezept und früh EAU gemacht. Und die kennen natürlich so diesen Wunsch in der Praxis, das schnell umzusetzen. Und es ist für sie dann tatsächlich, weil sie immer Vorreiter sein müssen, Freud und Leid zugleich. Aber ja, die sind top, das kann man nicht anders sagen.
Gut, also ich hätte Sie ja eigentlich noch gefragt, hat die EPA eine Zukunft in Deutschland? Aber aus allem, was Sie gesagt haben, kann man, glaube ich, schließen, dass Sie da eindeutig Ja sagen würden.
Ja, es wäre eine Katastrophe, wenn sie keine Zukunft hätte. Und wir müssen halt alles dafür tun, dass sie eine gute Zukunft hat.
Sehr gut. Herr Dr. Lassen, haben Sie vielen Dank für die Information zur EPA aus erster Hand. Das ist ja wichtig, dass man mal wirklich jemandem über die Schulter schaut, wie das mit der EPA läuft. Und das war ja doch ein optimistischer Ausblick. Vielleicht kann unser Gespräch bei der Überlegung in vielen Praxen helfen, wie schnell jetzt der Einstieg in die neue Technik lohnt. Weiter viel Erfolg und alles Gute für Sie.
Danke Ihnen auch. Tschüss.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.